Auch wenn hin und wieder gesagt wird, ich sei ein leidenschaftlicher, der Herr Regierungspräsident hat sogar von streitbar gesprochen, im Grunde bin ich aber sehr friedlicher Anwalt, der Interessen der Stadt Aalen und ihrer Bürger, so will ich das zwar nicht bestreiten, aber hinzufügen, dass ich nie vergessen habe und niemals vergessen werde, dass auch eine angemessene Rücksichtnahme auf den Landkreis, die Nachbargemeinden und die Gesamtheit von Volk und Land geboten erscheint. Das Wort Stadt und Land, Hand in Hand, ist mir schon meiner bäuerlichen Herkunft nach eine innere Verpflichtung.
Sie hörten soeben Aalens ehemaligen Oberbürgermeister Karl Schübel in seiner Rede vom 26. November 1964 anlässlich des 25-jährigen Amtsjubiläums und 60. Geburtstag. Und damit hallo und herzlich willkommen beim Audioarchiv Aalen. Hier ist der Name Programm. Ab sofort veröffentlichen und kommentieren wir monatlich neu Tonschätze aus dem Aalener Stadtarchiv.
Mein Name ist Georg Wendt, ich bin Stadtarchivar der Stadt Aalen, Gastgeber dieses Podcasts und ich freue mich, Ihnen in den kommenden Monaten die Tonschätze des Stadtarchivs vorstellen zu dürfen.
Tonschätze? Dabei handelt es sich um Originalaufzeichnungen von Ereignissen in Aalen aus den 1950er bis 1970er Jahren, die wir für diesen Podcast extra aufwendig digitalisiert haben und damit Intro ab.
In dieser und der kommenden Folge werden wir uns dafür das Tonband von der großen Jubiläumsveranstaltung für OB Schübel anhören und gemeinsam über ihn und seine Bedeutung für die Aalener Stadtgeschichte diskutieren.
Das Wir impliziert, ich bin hier nicht allein. Ich habe heute an meiner Seite meinen Amtsvorgänger und Kollegen Dr. Roland Schurich. Lieber Herr Schurich, würden Sie sich bitte kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen?
Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Roland Schurich. Ich bin seit 1995 hier in Aalen tätig und habe in der Tat am 1. Juli 1995 die Stelle des Stadtarchivars angetreten und die bis 2012 ausgeübt. Seit 2013 leite ich das Amt für Kultur und Tourismus.
Wunderbar. Sie sind ja auch in der Vergangenheit als Stadtarchivar immer wieder mit dem Tonarchiv der Stadt Aalen konfrontiert worden. Können Sie vielleicht uns erklären, wie dieses Tonarchiv überhaupt zum Stadtarchiv kam?
Naja, ganz einfach, indem ich es mir geholt habe.
Das müssen Sie genauer erklären.
In der Regel oder gemeinhin ist das Archiv ein möglichst umfassendes Gedächtnis der Stadtverwaltung. Da würden wir mal sagen, das war der Zustand im 1. Juli 1995. Da war das Archiv noch nicht so stark aufgestellt. Mhm. Es gab also versprengte Elemente aus den Aktenbeständen des Rathauses, was man sich auch schon irgendwie geholt hatte. Aber es war zumindest nicht das, was wir jetzt gemeinhin unter einem Archivbestand vorstellen, der nach Aktenplan oder wie auch immer gegliedert ist. Die Frage ergab sich dann, wo ist das? Und eines Tages nahm mich dann der Hauptamtsleiter mit und hat mir dann gezeigt, was er alles noch in seiner Registratur hatte. Mhm. Und auf einmal begann sich im Grunde genommen der Archivbestand zu komplettieren. Und all die Dinge, die ja fehlten und von denen angeblich der Bürgermeister persönlich gesorgt hat, die vernichtet wurden, waren auf einmal alle wieder da.
Und das Tonarchiv, das Audio, also die Tonbänder waren da schon Teil von der Registratur?
Ein Teil war dabei und ein Teil war beim Herrn Werner in der Schublade. Denn auch das Hauptamt, das kam alles aus den Aufgaben der jeweiligen Ämter und die Vorgänger von Herrn Werner waren natürlich für die Organisation und für die Abwicklung dieses Festaktes zuständig und haben selbstverständlich auch dafür gesorgt, dass sich dann das Schnürsenkelband, das so hießen dann diese alten kleinen Tonbandstreifen in den 50er, 60er Jahren, dass da das Tonband mitlief, dass der Mitschnitt da war und das wurde natürlich dann beim Hauptamtsleiter in den Schrank gelegt. Hm. Und da lag es noch 1995, was super gut war und völlig in Ordnung war, weil da tatsächlich beginnen konnte, was auch Sie ja als Stadtarchivar jetzt komplettiert haben und eigentlich jetzt ein kompletter Archivbestand der Stadtverwaltung vorliegt.
Können Sie sich vorstellen, warum diese Tonaufnahmen entstanden sind? Also warum Schübel jetzt den damaligen zuständigen Hauptamtsleiter in den 60er Jahren veranlasst hat, diese Aufnahmen zu machen?
Also ich meine festgestellt zu haben, dass es eine sehr starke Beziehung und Affinität von Dr. Schübel zum Thema Medien gegeben hat. Das war einerseits natürlich das geschriebene Wort, das gedruckte Wort, Tagespresse und die Medien der Zeit. Und das war natürlich der Rundfunk, das gesprochene Wort, der Ton einerseits und auch, wie Sie ja auch wissen, eigentlich das Thema Film. Und man hat immer wieder zu besonderen Gelegenheiten diese Techniken genutzt, um sich des Jubiläums bewusst, des Anlasses bewusst, das entsprechend auch noch mit dem passenden Medium zu kontern. Also es war nicht das Fernsehen da. Heute wäre vielleicht ein großer regionaler Anbieter mit seinen Kameras unterwegs, wie wir das ja auch von unseren Veranstaltungen kennen. Das war zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht möglich. Insofern war eigentlich die natürliche Folge und die Konsequenz dafür, man nimmt es auf und konserviert so diese wichtigen Reden, denn die Personen waren ja da. Also von Landesebene, von Kreisebene. Das war also schon was und das Jubiläum wurde entsprechend gefeiert und konserviert.
Ja, es gab wirklich einen Bedarf, dieses Ereignis auch festzuhalten von den damals agierenden Oberbürgermeistern. Das war ja bei seinem Nachfolger Oberbürgermeister Pfeifle nicht anders, der natürlich viel, viel stärker dann mit Video gearbeitet hat. Ne? Video in dem Ausmaß haben wir aus der Schübel-Ära nicht so viel. Die Alner Wochenschau natürlich, klar, aber die hören ja irgendwann auf. Ne? Und für die spätere Zeit, über die wir reden, haben wir jetzt an audiovisuellem Material, also an in dem Fall Audiomaterial, vor allem diese Tonbänder. Und damit sind wir eigentlich schon beim heutigen Thema des Audioarchiv Ahlens, nämlich bei dem mitverantwortlichen Urheber. Sie sagten gerade schon richtig, Dr. Schübel hatte ein hohes Interesse an Medien, an Technik. Schon seit den 30er Jahren war er hier und da schon mal begeisterter Gast einer Radioshow und hat das eben auch so umgesetzt. Deswegen fand ich es für die erste Folge jetzt als Host, als Gastgeber dieses Podcasts auch nur folgerichtig, dass wir uns mal beide mit Dr. Schübel auseinandersetzen. Karl Schübel regierte ja 35 Jahre lang die Stadt Ahlen, damit Rekordhalter, soweit ich zumindest das überblicken kann als Oberbürgermeister. Und seine Bedeutung für die Stadtgeschichte ist bestenfalls aus meiner Sicht vergleichbar mit seinem direkten Nachfolger im Amt, unserem derzeitigen Ehrenbürger Uli Pfeifle, der ja immerhin auf 29 Jahre kam. Klar, wir werden aber auch über seine durchaus besondere Vita sprechen, denn Karl Schübel hat eben nicht nur von 1950 bis 1975 regiert, sondern mit NSDAP-Parteibuch auch schon von 35 bis 45. Wurde dann aber nach dem Krieg mit einer Abkühlphase von 5 Jahren mit überwältigender Mehrheit von den Ahlener 1950 wiedergewählt, wo ich vielleicht nachher auch die Fragen stellen kann und werde, ob er jemals so richtig im demokratischen Deutschland angekommen ist. Sie sagten ja gerade eben, Dr. Schurich, dass Sie 1995 hier angefangen haben und OB Schübel oder damals schon Ex-OB ist im Jahr 2000 gestorben. Es gab eine Überlappungszeit. Sie meinten mal aber im persönlichen Gespräch zu mir, erlebt persönlich haben Sie ihn in dieser Zeit nicht mehr. War denn trotzdem noch die, ich sag mal jetzt mal bildlich gesprochen, der Schatten von Schübel in irgendeiner Art und Weise bei Ihrer Arbeit in den ersten Jahren noch spürbar, dass diese Rolle von Schübel und vielleicht den, ich nenne sie mal Schübel-Boys, also Verwaltungsleuten, die eben bei ihm noch gelernt haben, war das im Alltag im Rathaus noch spürbar?
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also Dr. Schübel hatte in seinen letzten 5 Jahren, also wie gesagt von 95 bis 2000, ein sehr zurückgezogenes Leben geführt. Im Hüttfeld ist öffentlich nicht mehr in Erscheinung getreten. Ich meine, es gibt in dem von Ihnen erwähnten Filmbestand und Videobestand eine kleine, ganz kleine Szene von der Öffnung des Torhauses, wo er nochmal bei offiziellem Anlass in Erscheinung getreten ist. Ich weiß das, oder mir wurde das dann aus Erzählungen geschildert, dass da eigentlich mit zunehmendem Alter auch mehr und mehr der Rückzug in die eigene Privatsphäre stattgefunden hat. Gleichwohl, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich war, wie Sie ja auch, Geschäftsführer des Geschichtsvereins und die Witwe des Vorvorgängers, Frau Plickert, hatte ihren Geburtstag gefeiert und zu den Aufgaben des Geschäftsführers gehört natürlich auch, den Verein entsprechend zu vertreten, die Grüße des amtierenden Oberbürgermeisters zu überbringen, mitzunehmen, seinen Blumenstreuß zu machen. Und als ich in diese Gesellschaft, übrigens das Nachbarhaus von dem Grundstück Dr. Schübe, eintrat, saß dann Bürgermeister Heiner da. Und Plickert wohnte links von Dr. Schübel, Heiner wohnte rechts von Dr. Schübel. Und das war eigentlich so schon, da war eine Präsenz da, natürlich in Form der alten Geschichten. Und das war sozusagen der erste indirekte Kontakt. Mhm. Der zweite, das war aber auch indirekt, der zweite Kontakt war dann eben, Sie hatten es schon erwähnt, im Jahr 2000, war eine sehr, sehr große Beerdigung in der damaligen Markuspfarrei. Und die Beerdigung auf dem Waldfriedhof. Mhm. Insofern sind diese Begegnungen mit Dr. Schübel immer indirekt gewesen, was das Persönliche angeht. Aber gehen Sie in den Archivbestand und nehmen Sie ein Protokoll heraus. Da wird Ihnen im Zeitraum bis 1975 immer der Alt-OB in unterschiedlichsten Formen begegnen.
So wie auch in diesem Projekt, dem Podcast, den wir heute gemeinsam aufnehmen. Kurz noch zur Erläuterung, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Bürgermeister Heiner, von dem gerade Dr. Schurich sprach, war einer dieser Herrschaften, die Dr. Schübel in den 30er Jahren nach Aalen geholt hat, die ich jetzt mal umgangssprachlich als Schübelboys benenne, die mit ihm Karriere gemacht haben im Rathaus, einen Aufstieg geschafft haben und zu ihm loyal standen. Ganz ähnlich wie der Bürgermeister Hermann, von dem nachher noch die Rede sein wird. Gut, ich würde jetzt mal, wenn Sie es mir erlauben, ganz, ganz kurz die Kindheit und die ungefähre Vita von OB Schübel bzw. Karl Schübel referieren. Und lieber Dr. Schuri, wenn Sie irgendwie einen Einspruch haben oder irgendwas ergänzen möchten, sind Sie herzlich eingeladen. Also, Karl Schübel wurde am 26. November 1904 geboren in Halterbach, Kreis Calw. Ich habe mal nachgeschaut, das ist auf 506 Meter Höhe, etwas westlich von Nagold. Also für mich ist es der tiefste, dunkelste Nordschwarzwald, wenn man mal ehrlich ist. Es ist damals ein Städtchen von kaum 2000 Einwohner. Also liebe Hörer, das ist kleiner als das Dorf aus dem, oder die Vorstadt, aus der ich komme, Gera Liebschwitz, ist im tiefen Tal gelegen. In der Aalener Volkszeitung übrigens nannte man ihn einen echten Schwarzwäldler. Nimmermüde, fleißig, zäh. Das einmal gesteckte Ziel unbeirrbar im Auge behalten. Und ich glaube, das können Sie schon mal merken, das ist auch Teil seiner Biografie durchaus und seines Charakters. Und diese Zähigkeit zeigt er eben auch bei der Karriere schon früh. Er konnte sich aufgrund dessen, dass er echt aus armer Familie stammte, konnten die Eltern sich nur 7 Jahre Volksschule für ihren Sohn leisten. Dennoch gelang es ihm, durch Ehrgeiz die mittlere Reife nachzuholen und dann in die Beamtenlaufbahn einzusteigen, was ein großer Schritt gewesen ist, durchaus, denn ich meine, Sie müssen ja wissen, die soziale Mobilität war Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus gering. Söhne sind normalerweise im ähnlichen Beruf geblieben wie ihre Väter. Und aus dieser Armut in ehrbare Beamtenlaufbahn zu kommen, das war nicht ohne. Das ist schon eine Leistung gewesen. 1927 schaffte er die Prüfung für den gehobenen Dienst und arbeitete im Rahmen seiner Ausbildung bei verschiedenen Stadtverwaltungen. Das war damals klassisch. Zur Ausbildung ging man überall mal hin, damit man alles mal kennengelernt hat. Er war aber auch beim Landratsamt Reutlingen und war schließlich für das württembergische Innenministerium in Stuttgart tätig. Und auch nicht schlecht, nebenher holte er 1929 mit damals schon 25 Jahren in Tübingen das Abitur nach, also neben seiner eigentlichen Ausbildungsarbeit, um dann in 3 Jahren auch noch seine Promotion zu schaffen, beziehungsweise er studierte erstmal in Tübingen, Köln und Berlin Rechts- und Staatswissenschaft, schloss das Studium 1932 mit der Promotion ab zum Thema der Ortsvorsteher im württembergischen Gemeinderecht, also perfekt eigentlich für seine spätere Laufbahn. In den folgenden 2 Jahren machte er dann das Referendariat als Jurist, war bei verschiedenen Justizbehörden tätig, bei einem freien Rechtsanwaltbüro und als Lehrer an der Höheren Verwaltungsschule Stuttgart. Auch das ist ja heute auch klassisch. Wenn man heute sich als Jurist ausbilden lässt, dann muss man ja auch alles mal so mehr oder weniger angeguckt haben in seinem Referendariat. Auf Anfrage des damaligen NSDAP-Kreisleiters Adolf Kling hier in Aalen bot das württembergische Innenministerium Schübel im März 1935 das Bürgermeisteramt in Aalen an. Das war damals nach dem erzwungenen Rücktritt seines Vorgängers Schwarz frei geworden. Nachdem, das muss man auch sagen, eine zuvor offene Ausschreibung keine geeigneten Bewerbungen gezeitigt hat. Und das muss schon was heißen, dass man dieses Amt Schübel angeboten hat, denn er war ja jetzt kein Nationalsozialist der ersten Stunde, oder Dr. Schurich?
Bei näherem Hinsehen oder bei näherer Beschäftigung mit seiner Vita fällt auf, dass er eigentlich zu den sogenannten Märzgefallenen gehört. Und das ist vielleicht auch kurz zur Erklärung. Es gab eine letzte Option für Staatsbedienstete im Frühjahr 1933 noch der Partei beizutreten, sollten sie sich bis dahin noch nicht entschieden haben, aus familiären, beruflichen, wie auch immer, welchen Gründen die Partei in die Nähe der NSDAP zu suchen. Festzustellen ist allerdings, ab 1. März gibt es die Parteizugehörigkeit, daher das Thema Märzgefallene, also letzte Chance. Wer weiß, was daraus gewesen wäre, wenn er sich anders entschieden hätte. Dann wäre es mit einer kommunalen Tätigkeit oder mit einer Tätigkeit innerhalb des Staatsgefüges wahrscheinlich nicht so gegangen, wie wir es tatsächlich erlebt haben.
Ein Beitritt aus Karrieregründen, wie leider es Millionen Menschen gemacht haben oder machen mussten, eben wenn sie Karriere machen wollten. Aber das wollte ich nochmal unterstreichen, dass die Nazis hier, die Altnazis in Aalen nicht in der Lage gewesen sind, einen geeigneten Parteigänger für diesen Posten zu finden, nachdem sie den Friedrich Schwarz aus der Stadt vertrieben haben. Ja. Und stattdessen jemanden mit durchaus fachlicher Erfahrung geholt haben, auf Wunsch des Kreisleiters Adolf Kling, was übrigens, aber da kommen wir nachher noch dazu, dem Schübel hier in Aalen nicht nur Freunde gemacht hat, bei den Parteigranden, sage ich mal kurz. Aber da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Schübel blieb bis 1945 im Juli Bürgermeister der Stadt, ehe ihn die Alliierten, wohlgemerkt, reichsweit als letzten NSDAP-Bürgermeister im Juli 1945 absetzten. Er arbeitete danach knapp 5 Jahre als Steuerberater und Rechtsanwalt, teilweise in Stuttgart und in Aalen, ehe sein Nachfolger, der hieß Otto Ballow, Ende 1949 überraschend an einer Lungenentzündung verstarb. Wir hatten es gerade schon angesprochen. Im Wahlkampf setzte sich Schübel im Mai 1950, im OB-Wahlkampf, mit 86% gegen die Gegenkandidatin durch und blieb dann nochmal Oberbürgermeister für 25 Jahre. Und jetzt sind wir 14 Jahre später angekommen, am 26. November 1964, also feiert er seinen 60. Geburtstag und sein 25-jähriges Amtsjubiläum. Es gibt eine große Veranstaltung in der Stadthalle, wie man sich das vorstellt. Die Granden kommen zusammen aus der Region, aus der Stadt, um ihn zu feiern. Es gibt Musik, ganz klassisch. Man hört im Hintergrund gleich, wenn Sie reinhören, das Gehuste. Es ist Erkältungssaison offensichtlich im November 1964 in Aalen. Und Bürgermeister Herrmann begrüßt und gratuliert, wenn man das so sagen kann. Und da hören wir jetzt mal rein.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, zwei Anlässe besonderer Art haben Gemeinderat und Stadtverwaltung bewogen, die heutige Feierstunde durchzuführen. Einmal ist es der 60. Geburtstag unseres Stadtoberhauptes. Wohl ist dies mehr ein persönlicher, in gewissem Sinne aber auch ein familiärer Festtag. Als solcher wird er von der Öffentlichkeit, der Stadtfamilie, wenn ich so sagen darf, zweifellos nicht stillschweigend übergangen werden. Ich möchte hier nicht verheimlichen, dass Herr Bürgermeister der Schübel ursprünglich die Ansicht vertrat, dass er diesen Tag möglichst unauffällig und zurückgezogen feiern wolle. Es kam dann aber noch ein weiteres hinzu. Das 25-jährige Amtsjubiläum als Vorsitzender des Gemeinderats und Leiter der Stadtverwaltung, dass unser Jubilar unter Einrechnung der Zeit seiner zwangsweisen Suspendierung durch die Besatzungsmacht eigentlich schon vor nahezu 5 Jahren hätte begehen können, dass jedoch seinem ausdrücklichen Wunsch entsprechend nur die tatsächlich abgeleistete Dienstzeit von 25 Jahren umfassen sollte. Da diese Zeit im Februar nächsten Jahres erreicht ist und Herr Dr. Schübel sich mit dem Gedanken an eine zweimalige Feier keinesfalls befreunden konnte, erschien uns eine Zusammenfassung geboten.
Bürgermeister Herrmann war nicht der allergrößte Redner, oder? Was sagen Sie zu dieser Begrüßung? Oder zu dem Anlass auch dieser Begrüßung, wenn man mal ehrlich ist, erstmal.
Ja, man muss schon genau zuhören, um ihm folgen zu können. Was vielleicht auch an einem stark ausgeprägten Akzent liegt, der auch einerseits Genuss ist, ihm zuzuhören, aber auch eine Aufgabe, seine Worte zu verstehen und vor allem die schwere Zunge beim Konsonanten R ist schon sehr, sehr bezeichnend. Die Bemühungen zu erklären, warum man jetzt das 25-Jährige feiert, das finde ich ja eigentlich sehr faszinierend. Aber so zwischen den Zeilen scheint auch Dr. Schübel eher gezogen als der Treibende zu sein in diesem Fall.
Das ist ein Eindruck, den ich auch hatte, definitiv. Ich glaube, nach Durchsicht der Vita von Dr. Schübel, Sie kennen ihn ja auch mindestens genauso gut wie ich, scheint er nicht das große Firebeast gewesen zu sein. Und vor allem wollte er ungern im Vordergrund stehen bei solchen Veranstaltungen auch. Und die Folge ist letzten Endes, dass man ihn mehr oder weniger zu treiben musste. Ne? Von wegen, jetzt ist der 60. Geburtstag da, jetzt haben wir 25 Jahre Jubiläum, also jetzt machen wir es halt und gut ist. Dann haben wir es alles in einen Aufwasch, schwäbisch, günstig für alle Beteiligten, einfach weg. Gut. Dann hören wir uns doch mal an, wer alles gekommen ist zu dieser wunderbaren Veranstaltung, also wer die Einladung von Herrmann bzw. von OB Schübel angenommen hat.
Einen ganz besonderen Willkommengruß darf ich zunächst Ihnen, hochverehrter Herr Bürgermeister, und Ihren Angehörigen bieten, stehen Sie doch im Mittelpunkt der heutigen Feierstunde. Aufs herzliche Begrüßen und Willkommen heißen darf ich dann Herrn Präsident Dr. Schönig, der zu unserer großen Freude zusammen mit Herrn Dr. Dehlinger zu unserer Feierstunde erschienen ist. Nicht minder herzlich begrüße ich Herrn Bundestagsabgeordneten Geiger, Aufsichtsratsvorsitzenden der Heizgenossenschaft Ahlen GmbH, Herrn Landrat Dr. Huber, Mitglied des Landtags, sowie Herrn Oberingenieurrat Hasenöhr, Mitglied des Landtags. Herzlich begrüßen darf ich ferner die Herren Vertreter des Württembergischen Sparkassen- und Giroverbands, Herrn Präsident Dr. Hegger, des Landgerichts Ellwangen, Herrn Landgerichtspräsident Peiska zusammen mit Herrn leitenden Oberstaatsanwalt Dr. Schad, der staatlichen Landeswasserversorgung, Herrn Ministerialdirigent Kübler und Herrn Oberdirektor Landl, der Bundeswehr Herrn Oberst Thomas, der Württembergischen Landessparkasse, Herrn Direktor Novi, er scheint nicht da zu sein, er hat sich zwar, Sie sind da, Herr Direktor, ja, auch Sie herzlich begrüßen zu dürfen, ist meine Freude. Dann der Industrie- und Handelskammer Heidenheim, Herrn Präsident Dr. Schieber und Herrn Landkreispräsident Dr. Pepler, der Handwerkskammer Ulm, Herrn Präsident Degeler.
So, bevor Sie einschlafen, sehr geehrte Damen und Herren, die lange Liste der Einzuladenden. Ich frage mal Sie, lieber Herr Schurich, wie hochklassig ist denn das Publikum, was hier zum Geburtstag von Dr. Schübel erschienen ist?
Alles, was Rang und Namen hat. Mhm. Zum damaligen Zeitpunkt von den Verbänden, von der Landesregierung, vom Landgericht in Ellwangen, der Herr Oberst der Bundeswehr, also alles, was in Ostwürttemberg Rang und Namen hat oder Zuständigkeiten hat von Stuttgart aus, ist anwesend.
So ist es, ja. Also der Regierungspräsident als Vertreter des Landes, ne, der Schöneck ist ja dabei. Der Dr. Dehlinger, da habe ich auch aufgemerkt, den kenne ich tatsächlich schon aus seiner Regierungszeit, also aus Schübels Regierung seit der 30er Jahre. Das war der Ansprechpartner von Schübel bei der Eingemeindung von Unterrombach übrigens. Ja, also da sind noch alte Banden vorhanden. Rudolf Vogel, der damalige MdB, also Mitglied des Bundestages, wie wir heute wissen, auch mit einer speziellen Vergangenheit in der NSDAP. Aber auch Hans Geiger von der SPD war vorhanden. Der Landrat war da. Und dann sämtliche Abgeordnete, die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden, die Behörden und was alles aufgezählt worden ist. Das kann sich sehen lassen und ich habe es mal verglichen mit dem, was bei Pfeifles Jubiläum, also bei Oberbürgermeister Pfeifle gewesen ist. Das war genauso. Ne? Also ich habe erst überlegt, fehlt da nicht der Innenminister? Nee, fehlt da nicht. Das ist wirklich, wie es sich gehört für so ein Jubiläum. So, jetzt würde ich mal ganz gerne mit Ihnen über diese besondere Phase sprechen, die Jahre 1935 bis 1945. Vorher werden wir uns anhören, was denn der Bürgermeister Herrmann über die Vita von Schübel in der Zeit zu sagen hat.
Der mit 30 Jahren schon weithin als Fachmann anerkannte Jurist wurde Anfang 1935 vom Württembergischen Innenministerium zur Einreichung seiner Bewerbung um die offene Stadtvorstandsstelle in Aalen aufgefordert, nachdem auf vorausgegangenes Ausschreiben unter 12 Kandidaten kein geeigneter Bewerber gefunden werden konnte, gefunden für die damalige Notstandsgemeinde Aalen. Auf einstimmigen Vorschlag des Gemeinderats wurde Herr Dr. Schübel vom Württembergischen Staatsministerium am 7. März 1935 zum Ortsvorsteher in Aalen ernannt und am 23. März 1935 feierlich in sein Amt eingeführt. Nach über 10-jähriger erfolgreicher Tätigkeit wurde Herr Dr. Schübel Anfang Juli 1945 durch die amerikanische Militärregierung von seinem Amt suspendiert. In den 4,5 Jahren bis zum Kriegsbeginn wurde unter weithin erschwerten Umständen vieles erreicht. Wichtige kommunalpolitische Leistungen und Ereignisse waren die Schaffung von rund 280 Wohnungen, die Eingliederung des größten Teils der früheren Gemeinde unter Rombach, der Marken in Himmlingen und Graulishof sowie die Grenzbegradigung in der Erlau, die erfolgreichen Bemühungen der Stadtverwaltung um die Errichtung der Wegkreisreit- und Pfarrschule und des Ersatzverpflegungsmagazins, der Bau des Hauses der Jugend, die Schaffung des Stadtgartens, der Ausbau des SSV-Platzes zum Stadion, die Wiedereröffnung des Schubert-Museums mit Erweiterung zum Heimat- und Schubert-Museum. Schon 1935 führte Herr Dr. Schübel in seiner Antrittsrede aus, Aalen sei der östliche Eckpfeiler der schwäbischen Industrie und er sei im Hinblick auf den Gewerbefleiß seiner Bürger und seine geografische Lage von einer Aufwärtsentwicklung überzeugt. Aalen müsse im Kranz der schwäbischen Städte die Rolle spielen, die ihm zukomme.
Ja, lieber Herr Schurich, worin bestand denn jetzt eigentlich die Leistung von Schübel in diesen ersten 10 Jahren Regierungszeit als Bürgermeister in Aalen von 35 bis 45?
Gut, die aufgezählte Liste dessen, was erreicht wurde, ist schon eindrucksvoll, wenn man bedenkt, worin sich sozusagen der Fortschritt einer Kommune oder die Entwicklung einer Kommune niederschlagen kann. Und dazu muss es aber die Mittel geben, das kostet Geld. Dazu muss es eine Vorstellung geben, wie eine Stadt werden soll, wie sie sich entwickeln kann. Und das wissen wir ja beide aus der kommunalen Arbeit oder aus der Verwaltungsarbeit. Da muss es einen Apparat geben, in dem Menschen sitzen, die das alles, sagen wir mal, Zug um Zug voranbringen. Mhm. Und das beginnt in den 30er Jahren. Freilich in einem Gewand, das politisch höchst fraglich ist, das dann aber, das sei vielleicht schon vorweggenommen, auch die Entwicklung der Stadt nicht zwingend die Entwicklung der Partei und andersrum bedeutet.
Ich glaube, bevor wir da nochmal kommen, würde ich ganz gerne nochmal diesen Punkt stark machen, in welcher Situation Aalen ist eigentlich Anfang der 30er Jahre. Ja. Dass es eine Stadt ist, die natürlich wie viele Mittelstädte in Deutschland zu der damaligen Zeit massiv unter der Weltwirtschaftskrise leiden, die verschuldet ist durch eine jahrelange Wohnungsbeschaffungspolitik seines Vorgängers, die natürlich auch notwendig gewesen ist, definitiv, die aber natürlich aber jetzt den Handlungsspielraum von Schübel extrem begrenzt. Und wenn Sie jetzt mich fragen, ist die große Leistung von ihm eigentlich mit verdammt wenig ziemlich viel geschafft zu haben.
So könnte man das durchaus sagen.
Wohlgemerkt als Führerpersönlichkeit in einem diktatorischen System mit einem Personal, das Sie gerade angesprochen haben, dass er ja wie Pater Familias, wie ein Führer eben auch anführt und von dem er unbedingten Gehorsam verlangt. Das ist nichts für Kritiker, wenn man damals in der Stadtverwaltung gearbeitet hat. Und mit Politikräumen, die ziemlich kongruent sind mit den ideologischen Vorstellungen der Zeit. Ja. Ne? Also, wenn wir uns das mal anschauen, was ja gerade der Herr Herrmann alles aufgezählt hat, das passt schon alles ganz gut, was die Nationalsozialisten sich von einer deutschen Stadt versprochen haben. Ne? Also dass er auch eine Garnisonsstadt aus Aalen eine Garnisonsstadt macht, mit der Einrichtung der Wehrkreis Reit- und Fahrschule Remonte, dass ein Heeresnebenzeugamt, ein Proviantamt entsteht, im Sinne der Wehrmacht, im Sinne des Nationalsozialismus, der Aufrüstung für den Krieg, aber auch pragmatisch gesehen, weil damit ist halt Material in die Stadt gekommen, Arbeiter in die Stadt gekommen, ja, mit der man eben andere Sachen, wenn man Glück hat, eben ermöglichen konnte. Oder dass er hier für die HJ, das HJ-Heim mit Jugendherberge gebaut hat. Auch das ist so ein Deal, ne, den er gemacht hat. Auf der einen Seite, wir brauchen eine Jugendherberge in der Stadt, endlich. Und das verpackt man dann eben mit der Hitlerjugend, also mit der Parteijugendorganisation, fasst man das zusammen, um da eben auch gut mitzureiten. Sodass es mir wirklich in der Beobachtung schwerfällt bei ihm, sehr, sehr schwerfällt, wie ideologisch ist er wirklich und wie pragmatisch ist er. Ja, jedes einzelne Projekt, das Schwimmbad, also das Freibad Hirschbach, was er ausbaut, natürlich auch für die Wehrertüchtigung, ganz, ganz klar, aber die Ahlen haben es ihm ohne Ende gedankt, weswegen er auch nach dem Krieg neu gewählt worden ist. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem Punkt, der am kritischsten bei ihm ist, was ich jetzt gerade angesprochen habe. Wie viel Nazi steckt in ihm eigentlich drinne? Wie gesagt, aus seiner Politik ist das schwer zu erkennen, weil er ist immer wunderbar mitgeschwommen, aber er hat eigentlich aus ihrer Betrachtung, aus meiner Betrachtung, selten etwas gemacht, was über den Befehl von oben hinausging, wenn es um Ideologie ging. Sie denken an die Viehjuden, also dass diese, ich glaube 1937 war es, ein Erlass, der von oben kam und den er hier umgesetzt, durchgesetzt hat, dass eben die jüdischen Bürger aus der Region, die hier auf dem Aalener Markt Vieh verkauft haben, ausgeschlossen worden sind, auch so ein Beschluss. Da ist es auch unklar, ne, weil es kam mal von oben so. Hat er es nur weitergereicht? Hat er es selber eben auch so empfunden? Er hatte etwas gegen Sinti und Roma, also so viel kann ich durchaus aus anderen Quellen herauslesen, das ist Fakt, aber wie viel Nazi steckt in ihm drin und wie viel nationalvölkischer Charakter, der bei vielen, vielen konservativen Menschen der damaligen Zeit drin gewesen ist, ist der eigentliche Kern. Ich habe mir die Mühe gemacht, mal in die Spruchkammerakte reinzuschauen und Sie haben es schon vorhin angesprochen, es ist ein super zwiespältiges Bild, Sie sagten schon, dass er nach dem Krieg behauptet hat, Schübel, dass er vor dem Krieg eher linken Parteien, mal hieß es SPD, mal hieß es KPD, nahegestanden hätte. Und dieser Eintritt in die Partei und seine Ämter, die er dann auch durchaus gehabt hat bei der NSDAP als Pressewart, als Referent und so weiter, hat er nach dem Krieg als so eine Art Alibi bezeichnet, um halt diese linke Vergangenheit zu übertünchen. Ja? Und da sind wir wieder bei diesem Konflikt, den er hier bei den Altnazis hatten, die halt diesen, ich sag mal, Jungnazi gesehen haben und gemeint haben, oh ja, der ist ja erst 33 dazugekommen, der war ja gar nicht in der Kampfzeit dabei, um das halt zu überdecken. Nichtsdestotrotz, Dr. Schurich, es war karrierefördernd für ihn, definitiv.
Natürlich.
Wie schätzen Sie es ein?
Ich würde noch ein bisschen früher ansetzen. Sie hatten ja eingangs auch die Verhältnisse angesprochen, die bescheidenen Verhältnisse, aus denen Dr. Schübel kommt. Ich glaube, dass das ganz schwierig ist, heute sich vorzustellen, was ein Kleinbauer im nördlichen Schwarzwald zwischen Nagold und Calw als Existenzgrundlage für die Familie hatte, auf der einen Seite. Und es muss einerseits ein Potenzial in diesem jungen Mann gewesen sein, der eine Lehre beim Dorf Schultes macht und sich dann zum promovierten Juristen ohne Partei, alles vor 33, zum promovierten Juristen hocharbeitet. In dem muss irgendetwas arbeiten und wirken, das ihn veranlasst, fast, würde ich sagen, ohne Rücksicht auf sich selbst und auf Verluste im Grunde genommen, diesen unglaublichen Weg hinter sich zu bringen. Ich bin immer noch vor 33. Und dass dann gleichzeitig aber auch eine Mentalität mitgetragen wird, Jahrgang 1904, 1914, 10 Jahre alt, 1924, nach verlorenem Krieg, nach Untergang der alten Welt des Kaiserreichs, nach Weltwirtschaftskrise 1923, nach Hyperinflation, dann anfängt nochmal Tritt zu fassen, Orientierung zu suchen und trotzdem noch seinen Weg zu gehen. Das kann man bitte nicht falsch verstehen, nicht im Sinne von Bewunderung und so weiter, aber von Verwunderung auf der einen Seite. Und wenn sich dann im Grunde genommen die Möglichkeit bietet, zuzugreifen, das dann auch tut. Gut, mag sein, dass da vielleicht so etwas wie eine Nachvollziehbarkeit, nicht ein Verständnis, aber doch zumindest mal eine Überlegung mitgeht, die dann aber in eine Amtszeit mündet, die sehr schnell zu dem Punkt kommt, den Sie gerade sehr treffend beschrieben haben. Also es wird aus Ahlener Sicht der braunen Herren hier ein junger Mann von Stuttgart mit dem Kreisleiter nach Ahlen gebracht, von dem man größte Erwartungen hat. Wir sind bei einem 30-Jährigen. Die hiesigen Parteigranten sind mindestens 20 bis 25 Jahre älter. Und sie werden sicherlich der Auffassung gewesen sein, dass man einen jungen, tatkräftigen braucht, der genau das tut, was sie von ihm verlangen. Und es dauert nicht sehr lange, bis klar wird, dass es hier doch mehr oder weniger zwei Züglein gibt, die aufeinander zufahren. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, und der Zeitpunkt ist gekommen, als sein Mentor, der Kreisleiter, nicht mehr nur im Amte, sondern auch früh verstorben, nicht mehr am Leben ist, als sich diese Parteikonstellationen grundlegend verändern. Das hat mit dem neuen Kreisleiter zu tun, das hat mit einem diametralen Gegensatz zu tun. Was aber bleibt, ist der Einsatz für die Stadt, das Brennen für die Stadt. Und das macht aber unsere heutige Bewertung unglaublich schwierig. Mhm. Unglaublich schwierig. Denn ein Bad zu bauen für die Bürger ist ja per se nicht schlecht. Ja? Also wenn ich das unter kommunalpolitischen Gesichtspunkten anschaue, dann gibt es hier auf der Habenseite von Dr. Schübel auch in dieser ersten Amtszeit durchaus Dinge und Pfunde, die man registrieren muss. Mir fällt sein Spitzname nicht mehr ein. Es war ein sowjetischer Held der Arbeit, der noch extra Schichten nach Stoppuhr gemacht hat. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Und das war sein Spitzname hier. Wenn man ihn mit wallendem Mantel von der Villa Rosa in die Stadt kommen sah, zum Rathaus, ins alte Rathaus, da war Stachanow.
Stachanow.
Stachanow kommt wieder. Das heißt also, er ist dann in eine Verwaltung hineingekommen, wo man durchaus eine gewisse Gemütlichkeit gepflegt hat, wo es dann auch, sagen wir mal, gewisse Unregelmäßigkeiten im Thema der Stadtwerke und so weiter gegeben hat. Und so war eigentlich in der Tat hier ein Durchgreifen notwendig und erforderlich. Und er hat sich dann auch nicht gescheut, dieses zu tun, was sicherlich, Sie hatten es auch schon erwähnt, nicht nur zu Freunden geführt hat.
Im Gegenteil, es gibt einige, Rechnungsrat Klein ist einer dieser Personen, die sich für ihn als Quertreiber erweisen. Ich habe mich ein bisschen mit der Akte des Rechnungsrates Klein beschäftigt. Mit ihm hätten wahrscheinlich auch andere Leute Probleme gehabt, aber so ein autoritärer Mensch wie Schübel ist ein Rechnungsrat, also jetzt auch nicht, ist ja auch nicht die höchste Ebene der Verwaltung, ist durchaus ein Problem, ja, wenn der seine eigene Meinung hat und sogar öffentlich, in dem Fall war es beim Arbeitsamt, die Entscheidung Schübels kritisiert, dass die jüdischen Viehhändler jetzt vom Markt vertrieben werden. Denn, Zitat, die Juden braucht man ja vielleicht auch noch. Ne? Mhm. Und das natürlich dann auch zum erzwungenen Ende seiner Laufbahn geführt hat. Also auch das, ne, wo man sich auch fragt, ist es jetzt dieses Verhalten von Schübel, ist es einfach nur ein Verhalten, er erträgt keinen Widerspruch, unabhängig von der Ideologie, oder er sagt, Juden, Antisemitismus ist hier Staatsdoktrin und er hat sich nicht so zu äußern. Oder beides? Ganz schwer. Ich habe mal einen Satz aus Schübels Antrittsrede im Löwensaal 1935 mitgebracht, die vielleicht entlarvend ist. Er sagt hier, die Partei ist der Motor, also die NSDAP, ne, die Dinge vorwärts treibt. Damit steht sie gewissermaßen neben dem Staat, der ruhende Pol sein muss. Die Partei ist das dynamische Element. Ja, also er sieht da durchaus auch diesen Dualismus und sich auf der Seite derjenigen, der Ruhe und Ordnung gegenüber des treibenden Elementes bringen muss, damit beides eben gut funktioniert sozusagen. Und das, glaube ich, trägt ja auch durch diese ersten 5, 6 Jahre seiner Politik hindurch, seine permanente Konkurrenz mit der örtlichen NSDAP. Ganz, ganz konkret natürlich die Konkurrenz mit den NSDAP-Leiter, der eben auch gleichermaßen Bürgermeister ist in Ellwangen und der immer wieder auch Forderungen an ihn stellt, an Schübel zum Beispiel ein neues braunes Haus zu bauen. Das alte ist doch ganz runtergekommen am Bahnhof und Schübel das halt verzögert, weil er das halt nicht für relevant hält für die Bewegung und auch nicht für den Staat und eben für die Entwicklung seiner Stadt. Das sieht man eben auch bei ihm. Er sieht sich als staatstragend, definitiv. Wenn er sich entscheiden müsste, habe ich den Eindruck auch, sieht er sich immer eher auf Seiten des Staates als auf Seiten der Partei, was aber seine Treue zum Regime keinen Abdruck macht. Definitiv nicht. Er ist diesem System treu.
In der Tat.
Ende des Krieges wird Schübel im Juli, am 9. Juli 1945 abgesetzt. Warum so spät? Nun unter anderem, weil er sich im April 1945 auch verweigert hat, die Stadt als Festung gegen die Amerikaner zu verteidigen, wofür ihn der damalige SS-Stadtkommandant auch absetzte. Das wurde durchaus auch registriert. Schübel hatte einen sehr guten Leumund in Aalen, weswegen er fast 3 Monate nach Befreiung der Amerikaner immer noch regierte. Wie gesagt, dann wurde abgesetzt, war einige Jahre als Anwalt privat unterwegs, ehe er sich dann wie alle Südwestdeutschen hier dem Spruchkammerverfahren stellen musste, also wo sich alle Angehörigen der Parteiinstitutionen eben, schon rechtfertigen mussten. Und er wurde zunächst in diesem Spruchkammerverfahren mit der Kategorie 2 eingeteilt, das heißt als Belasteter, das ist die zweithöchste Kategorie gewesen. Wie so üblich gab es daraufhin aber eine Revision. Er wurde später 1949 als Mitläufer eingeteilt und als Mitläufer durfte er dann auch wieder für politische Ämter kandidieren, was er dann eben im Mai 1950 auch wieder machte in Aalen mit einem überragenden Ergebnis. Er erzielte hier bei der ersten Wahl, die er sich je stellen musste, direkt 86%. Unter anderem damals auch gegen den jüdischstämmigen Dr. Peter Lahnstein. Das war sein Gegenkandidat, der in diesem Wahlkampf auch durchaus antisemitische Parolen erleiden musste. Ich denke aber auch, die 86% sind ein Stück weit ein Vertrauensbeweis gewesen, der Aalener für die erbrachte Leistung von Schübel vor 45. Und auf der anderen Seite vielleicht widersprechen Sie mir auch da, Herr Schurich, so ein Stück weit Beginn eines gern vergessen Wollens. Ja, also wir wollen jetzt nichts mehr hören von den Spruchkammerverfahren. Wir wollen jemanden haben, der einfach gute Politik macht. Wir wollen nach vorne schauen und da stört es nicht, wenn wir einen ehemaligen NSDAP-Bürgermeister jetzt als Oberbürgermeister wählen. Oder wie erklären Sie sich denn, dass der Schübel nach 5 Jahren mit so einer überragenden Mehrheit wiedergewählt wird?
Das ist wirklich in der Tat eine interessante Frage. Eine Sichtweise ist beispielsweise die, ich referiere jetzt nur, dass man sagt, ja gut, es war alles eins, ich sag's mal so, und Aalen hatte eigentlich die Grundfragen der Demokratie noch nicht verstanden und deswegen kam es zu dieser Wiederwahl. Es hat in der Tat von der seitens der Militärregierung bzw. der Umgussverwaltung in Stuttgart, das war also da, wir waren ja amerikanische Zone hier oder in der US-Zone und auch noch eine gewisse Zuständigkeit, hat es ein gewisses Highbrows gegeben, also hochgezogene Augenbrauen, die das auch nochmal registriert haben. Gleichwohl aber hat man das Ergebnis der Wahl respektiert. Wenn man das jetzt alles abschichtet, ja, ist man tatsächlich bei dem Verhältnis, dass es etwas gegeben haben muss in den Voraussetzungen, dass etwas mit der Stadt und nicht mit den braunen Jungs zu tun hatte, was spürbar war in der Bevölkerung und was man fortgesetzt oder wieder haben wollte. Vielleicht noch ein kurzer Blick auf die sehr, sehr, sehr schwierige Zeit zuvor. Wir haben eigentlich 2 Regierungen in der Stadt. Wir haben eigentlich eine der Militärregierung und dem Ortskommandanten unterstellte Stadtverwaltung, die vielleicht unter anderen Vorzeichen agierend, aber nicht weniger autoritär ist. Darüber sollten wir uns nicht täuschen, dass es, wie soll man sagen, mit alle 2 Monate, alle 3 Monate, vielleicht dann mit zunehmendem Abstand vom Kriegsende, alle 6 Monate bis hin zum berühmten Major Palette als Stadtkommandanten immer wieder wechselnde Dienstgrade, Colonels, Hauptleute, was auch immer gegeben hat, die sich eigentlich auf dem Weg nach Ulm oder wo auch immer die Türen hier in der Ortskommandantur in die Hand gegeben haben, hat zu einer unglaublichen Verunsicherung geführt. Gleichzeitig haben wir ja auch das Thema, dass wir auf Kreisebene einen Neubeginn des Staates haben, der aber ein ganz, ganz wichtiges Problem zu handeln hat. Jeden Monat kommen 1000 Personen an, die ihre Heimat verloren haben, die vertrieben sind, die Flüchtlinge sind, wie auch immer.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Und das alles muss irgendwie organisiert, gehandelt oder sonst irgendwas getan werden. Und hier ist der sehr, sehr ehrenwerte Oberbürgermeister oder beziehungsweise Bürgermeister Balluff, der ja dann auch, weil Aalen kreisverwirrt, der erste Oberbürgermeister der Stadt Aalen wird, sehr nahe an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit.
Ich würde vielleicht auch noch mal hinzufügen, dass man ja auch nicht vergessen darf, dass die Aalener ja selbst erst wieder oder überhaupt lernen mussten, welchen Wert Demokratie eigentlich hat. Und wir dürfen halt nicht erwarten, dass jetzt ein Haufen Menschen, die halt Demokratie nicht kennen oder zumindest nicht wertschätzen, jetzt plötzlich wissen, dass es wertvoll ist, einen Demokraten auch zu wählen. Nee, sie wollen jemanden haben, who gets things done. Und das wissen sie aus der Vergangenheit. Und dieser wichtige Punkt mit der Militärregierung und Stabilität, statt dieser ständigen Wechsel der verschiedenen Militärkommandanten zu haben, spielt eine Rolle. Und gerade in den 50er Jahren sehnen sich die Deutschen, nicht nur die Aalener, nach Stabilität. Die haben seit dem Weltkriegsbeginn, seit 1914, chaotische Jahre hinter sich. 30, 35 chaotische Jahre und sie wollen einfach nur ihre Ruhe. Schübel ist das, was ihnen am ehesten als eine geeignete Persönlichkeit offensichtlich erscheint, der diese Ruhe sicherstellen kann. Das ist mein Eindruck. Aber Sie heben den Finger.
Und, nein, nicht als Widerspruch, sondern als Ergänzung. Super Gedanke. Denn das, was wir vorhin gestellt haben, dieses der ungeduldige Macher, der auch tut. Die Belege dafür gibt es. Der tut zum Wohle der Stadt, der geschafft hat, der gemacht hat. Das ist der, der in die Zeit passt und der eigentlich das Gegenstück bildet zu dem in der Villa Nägele, dem Ortskommandanten, der sagt, jetzt mach mal. Und das ist eigentlich das Gefälle von wahrnehmbaren Machtverhältnissen in der Stadt gewesen. Es ist die Stadt, die wählt und die jemanden wählt, der ein erwartetes Gegengewicht zur Ortskommandantur bilden kann, der nicht nur der verlängerte Arm und der Erfüllungsgehilfe ist, von dem immer nur auf den wird projiziert, von dem wird erwartet, wird gemacht und man nimmt im Grunde genommen so, wie man ihn kennt. Da fügt sich aus der Rückschau etwas zusammen, was überhaupt nicht mehr in unsere Zeit passt, aber zum damaligen Zeitpunkt genau der richtige Zeitpunkt war, wo sich Dinge gefunden haben und sich gefügt haben.
Ich beschäftige mich auch gerade mit 75 Jahren Grundgesetz und was in den Zeitungen von 1949 wirklich überall heraus schimmert und scheint, ist der Wunsch nach Souveränität, nach Normalität. Wir sind wieder wer, was ja dann 1954 in das Wunder von Bern dann auch mündet, wieder anerkannt zu werden, wieder selbst über das eigene Geschick entscheiden zu können. Und da ist Schübel ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde mit Ihnen zum Schluss jetzt, ich glaube, die Folge müssen wir teilen, lieber Dr. Schurich. Wir haben uns ja auch ein bisschen festgeredet, aber das ist einfach auch zu spannend, dieser Herr und diese Geschichte. Würde ich mit Ihnen ganz gerne über die Herausforderung Schübels in der Nachkriegszeit sprechen. Und das tun wir anhand der Auslassungen von Bürgermeister Herrmann 1964. Wir hören mal rein.
1950 stand die Stadt vor einer gigantischen Aufgabe, die ohne Vorgang ist. Die größte Katastrophe unseres Volkes wurde uns nach dem Krieg in der Bilanz eines totalen Zusammenbruchs präsentiert. 1948 fiel dann noch das gesamte Geldvermögen, einschließlich der Rücklagen, der Währungsreform zum Opfer. Der Zustrom der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge hatte die Bevölkerung von 15.800 im Jahr 39 sprunghaft auf 25.500 anwachsen lassen. In der Zwischenzeit haben wir die Zahl von 34.000 Einwohnern überschritten. Unsere Stadt liegt an 21. Stelle unter den 3.382 Städten und Gemeinden des Landes Baden-Württemberg. Wer denkt heute noch an die unerträgliche Enge, an die Massenunterkünfte und Elendsquartiere in Schulen, Turnhallen, Gasthaussälen und in zahllosen, überfüllten Wohnungen? Wer erinnert sich noch der Zustände, die nach dem Währungsschnitt ja erst im Zeichen der sich langsam erholenden Wirtschafts- und Finanzlage wirksam gebessert werden konnten.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Zusammenfassung von Bürgermeister Herrmann zu den Herausforderungen von Schübel war mindestens genauso schwer wie 1935 bei der ersten Amtszeit. Deutschland und auch Aalen lag da nieder. Gesprochen wurde über den massiven Zuzug von Flüchtlingen aus den ehemaligen Ostgebieten. Die Zahlen haben Sie ja gehört, beeindruckend. Also Aalen verdoppelt sich nahezu bis 1955 im Vergleich zur Vorkriegszeit. Und das sind natürlich Herausforderungen, ohne Geld zu stemmen, nicht so leicht. Oder wie schätzen Sie das ein, Herr Schurich?
Ja, nicht nur Geld, sondern wenn jeder mit seinem Koffer, stellen wir uns das heute vor. Ja. Alle vier Wochen kommen 1000 neue Bürgerinnen und Bürger oder Menschen hier in Aalen an, jeden Monat, 4 Jahre lang. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern es ist auch eine mentale Frage. Das ist auch eine Frage von, gehöre ich zu denen, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Ich habe alles verloren, alles, was ich noch habe, trage ich in einem Pappköfferchen mit Bindfaden oder von mir aus bin ich auch übers Haff gekommen oder mit einem Leiterwagen von Berlin heruntergefahren oder auf dem Wagen, auf dem Prellbock gesessen, wie auch immer. Und das ist auf der einen Seite, dieses Schicksal vereint sehr, sehr viele. Es ist ein grundlegendes Element für den Neubeginn unserer Stadt. Jeder Dritte hat in Anführungszeichen Migrationshintergrund, Migration bitte im weitesten Sinne zu verstehen. Und das aber alles auszuhalten, ist nicht einfach. Das zu organisieren, dieses Chaos, und aus diesem Chaos wieder herauszukommen, ist eine Aufgabe, wo man nur sagen kann, Chapeau.
Die Flüchtlinge sind untergekommen in alten Barackensiedlungen.
In der Tat.
Man hat halt geschaut, wie man halbwegs Kohle ranschafft, wie man die Menschen eben versorgt, dass sie eben nicht verhungern müssen. Aber das war eigentlich die ersten 3-4 Jahre. Währungsschwierigkeiten, ne? Also vor allem die Währungsumstellung wurde ja auch genannt, die auch für die Verwaltung ein massives Problem bedeutete. Ne? Plötzlich kein Geld mehr da. Was machen wir jetzt? Und so weiter und so fort. Und dann kommt eben Schübel 1950, ne? Man muss dazu sagen, die Situation hat sich seitdem etwas verbessert.
Beruhigt, jawohl.
Hat sich beruhigt, gewissermaßen das Wirtschaftswunder. Es fängt langsam an zu brummen. Ja, es ist noch nicht da, die Schwierigkeiten noch da. Und Schübel ist in einer Situation, wo er machen kann.
Richtig.
Und das beschreibt Herrmann jetzt auch in dem letzten Clip, den wir uns in dieser heutigen Folge anhören werden.
Die überaus große Wohnungsnot wurde durch tatkräftige Förderung des Wohnungsbaus in verschiedenen Formen bekämpft. Schon kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr 1935 wurde auf Initiative des Jubilars die Wohnungsbau Aalen GmbH gegründet. In ihr nahm er während seiner 25-jährigen Amtszeit den Vorsitz im Aufsichtsrat wahr. Das Unternehmen hat seit seinem Bestehen rund 1200 Wohnungen erstellt, weitere 24 sind im Bau. Die Heimstättengenossenschaft Aalen, der unser Oberbürgermeister 14 Jahre als Vorstandsmitglied angehörte, hat seit ihrer Gründung im Jahr 1949 insgesamt 1276 Wohnungen erstellt, weitere 66 sind derzeit im Bau. Die Stadt selbst hat seit 1950 425 Wohnungen erstellt. Weitere 75 sind im Bau. Der Schulraumnot wurde durch Neu-, Um- und Ausbau von Schulgebäuden wirksam begegnet. Erwähnt sei hier der Bau des großen Schulzentrums samt Lehrwerkstätten für die gewerbliche und kaufmännische Berufsschule und für Berufsfachschulen auf dem Galgenberg, die Erstellung von 2 Volksschulen und einer Turnhalle mit Gymnastiksaal, der Uhland-Mittelschule, einer Haushaltungs- und Frauenarbeitsschule. Im Bau und Ausbau befinden sich derzeit das Theodor-Heuss-Gymnasium mit Turnhalle und Gymnastiksaal sowie die Eichendorf-Volksschule. Ein Ereignis ragt auf schulischem Gebiet ganz besonders heraus. Das jahrelange zähe Ringen um den Sitz einer staatlichen Ingenieurschule in Aalen als Mittelpunkt eines beachtlichen Einzugsgebiets war nach manchen Rückschlägen doch noch vom Erfolg gekrönt. Für die der Stadt Aalen dadurch zuteil gewordene Rangerhöhung hat sich Herr Bürgermeister Schübel zusammen mit Herrn Landrat Dr. Huber in außerordentlichem Maße eingesetzt und bleibende Verdienste erworben, für die ihm ganz besonderer Dank gebührt. Die Ingenieurschule wurde am 1. April 1963 feierlich eröffnet. Von der Schaffung kultureller Einrichtungen und der Förderung des kulturellen Lebens und der Heimatpflege seien vor allem genannt der Bau unserer neuen Stadthalle als bedeutsamer Mittelpunkt und Voraussetzung für ein reges, vielseitig pulsierendes kulturelles und gesellschaftliches Leben, die Erstellung des Mahnmals mit Gedächtnisglocke, in dessen Gedächtnisraum neben unseren Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege auch die Gefallenen und Vermissten sowie die bei Vertreibung oder Flucht umgekommenen Angehörigen unserer Heimatvertriebenen Mitbürger eine Heimstatt gefunden haben. Die Erstellung des Limes-Museums und der Beteiligung des Landes als Außenstelle des staatlichen Landesmuseums, die Stiftung des Schubert-Literaturpreises, die Einrichtung einer modernen Stadtbücherei, die Schaffung eines neuen Stadtarchivs, die Gründung einer Jugendkapelle, die entscheidende finanzielle Hilfe bei der Errichtung und dem Betrieb der auf Vereinsbasis gegründeten Jugendmusikschule Aalen, ferner finanzielle und ideelle Förderung des Theater- und Konzertwesens, der Volkshochschule und zahlreicher anderer kulturellen Vereinigungen und Einrichtungen. Es galt ja nicht nur den jahrelang aufgestauten Nachholbedarf zu decken und die Bedürfnisse von weiteren 18.000 Einwohnern zu befriedigen. Es waren im gleichen Zeitraum für nunmehr 34.000 Einwohner gemeinsame Einrichtungen zu schaffen, die unsere Stadt auch noch haben wird, wenn sie, wie wir hoffen, in Zukunft sich weiter vergrößern wird. Wir mussten in kürzester Zeit den Durchbruch von der Klein- zur Mittelstadt vollziehen und gleichzeitig der Mittelpunktfunktion für einen Raum mit ca. 75.000 Menschen gerecht werden.
Ja, das ist ja mal durchaus beeindruckend. Das ist ja nur eine reine, ziemlich förmliche Aufzählung hier von Hermann. Also in 14 Jahren nach Amtsantritt von Schübel zählt man hier 6.000 neue Wohnungen, neues Gymnasium, das THG, das Galgenberg-Schulzentrum als Realschule und Grundschule, das Remonte-Schulzentrum ebenfalls, die staatliche Ingenieursschule, also das, was heute das internationale Aalen eigentlich ausmacht, denn aus der Ingenieursschule geht ja heute die Hochschule hervor. Die kulturellen Impulse, die hier Hermann aufzählt, Stadthalle, Limes-Museum, Hallenschwimmbad, das Mahnmal für die Traumabewältigung nach dem Zweiten Weltkrieg, Stadtbibliothek und Stadtarchiv, fand ich gut, dass es erwähnt geworden ist, ja, der Schubert-Literaturpreis, alles das passiert, genauso wie eben auch Wirtschaftsförderung, Marpal wird gegründet, die Trikotagefabrik etc., da ist natürlich auch das Rathaus als Ermöglicher mit dabei. Da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass Schübel auch die Straßen und die Infrastruktur ausbaut und damals im Sinne der Moderne Aalen zu einer Autostadt macht mit allem drum und dran und durchaus auch die Eisenbahn ausbaut. Die Aalener waren höchst zufrieden mit Schübel. Er wurde ohne Gegenkandidat 1956 mit 95% wiedergewählt. Ebenfalls so 1968. Das lässt sich alles sehr, sehr sehen. Oder wie schätzen Sie das ein?
Unbedingt. Unbedingt. Also man könnte fast sagen, dass er der richtige Mann zur richtigen Zeit war. Freilich, ich bin mir dessen bewusst, dass das sehr, sehr missverstanden werden kann. Aber unter all dem, was wir vorhin gesehen haben, was notwendig war und was zu seiner Persönlichkeit gepasst hat, da sind Dinge zusammengekommen, die zum richtigen Zeitpunkt sich gefunden haben. Ich glaube, dass das aber mit seiner wiederholten Wiederwahl in den 60er Jahren sehr schnell begonnen hat, sich zu verändern. Da haben die Persönlichkeit nicht das Machen, weil auch der ihm folgende junge Kandidat ist ein Macher gewesen. Aber das Entscheidende ist, er ist ganz anders. Und er ist nicht mehr in dieser Generation aus dem Jahr 1904, der drei Staatsformen und ich weiß nicht noch alles erlebt hat. Da ändern sich die Zeiten grundlegend, auch was die Einschätzung des Oberbürgermeisters Schübel angeht und auch das, was die Zeiten sozusagen mit alten Herren auch zum damaligen Zeitpunkt machen. Erinnere ich nur an die heiße Diskussion, ob jetzt Rockkonzerte in der neuen Stadthalle stattfinden dürfen oder nicht. Daran merkt man sehr schnell, wie rasant sich erneut in einem erneuten Schub die Zeiten sich verändern. Gegenprobe. Schauen Sie heute die Hochschule an, in einer weiteren Ausbauphase. Und schauen sich all das an, was hier aufgezählt wird, dann ist es die Grundlage dessen, worauf die folgende Generation weiterbaut.
Ich sage den Stadtführern, wenn ich sie ausbilde, immer, Schübel hat das Fundament für das moderne Aalen gesetzt und Pfeifle, sein Nachfolger, hat das Ganze mit Leben gefüllt. Aber ich möchte auch nochmal unterstreichen, dass gerade dann in den späten 60er Jahren, in den frühen 70er Jahren, ich nenne es die Schübeldämmerung, ne, wo er plötzlich nicht mehr mitkommt mit den jungen Wilden, dass da sein Nimbus stark nachlässt. Und darum wird es im zweiten Teil unserer Besprechung dieser besonderen Feier zu 25 Jahre Oberbürgermeister, 60 Jahre Dr. Schübel zum Geburtstag dann auch gehen, wenn wir uns auch damit beschäftigen werden, wie schätzt Hermann Schübel als Chef ein? Was sagen seine Politikerkollegen? Was sagt der Landrat zu ihm beispielsweise? Was sagen die Stadträte zu ihm? Und was für ein Lebensmotto hat er? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie sehen also auch für den zweiten Teil dieser großen Schübel-Folge im kommenden Monat gibt es für uns beide, Dr. Schurich, ich hoffe, ich kann Sie dann wieder gewinnen, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein, einen Haufen zu diskutieren und zu besprechen. Ich möchte Sie aber ganz gerne dabei einbinden. Bitte melden Sie sich gerne auch telefonisch oder per E-Mail georg.wendt@ahlen.de, Wendt mit TT geschrieben, bei mir sehen Sie aber auch in der Beschreibung der Folge. Wie hat es Ihnen gefallen? Das ist ja ein neues Format für uns hier in der Stadtverwaltung. Was würden Sie gern anders machen? Und vor allem, wie haben Sie denn Schübel erlebt? Wir würden dann eingangs in der nächsten Folge sehr, sehr gerne auf Ihre Kommentare, auch bitte schon Ihre kritischen Kommentare reagieren wollen, denn wir wissen selbst ganz genau, ne, das kann man auch einiges anders sehen, als vielleicht Dr. Schurich oder als ich das so sehe. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben, würden uns über ein Wiederhören freuen und sagen Tschüss und
auf Wiedersehen.
Ciao.